Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. In ein paar Tagen, am kommenden Freitag, beginnt in Frankfurt am Main der Bundeskongress der DFGVK. Einer der Schwerpunkte auf dem Kongress wird die Diskussion sein über ein Alternativkonzept zur herkömmlichen, militärisch bestimmten Sicherheitspolitik. Sicherheit neu denken heißt dieses Konzept und entwickelt wurde es in den Reihen der Evangelischen Landeskirche von Baden. Die Autoren von Sicherheit neu denken wollen einen radikalen Wandel. Sie plädieren dafür, dass Deutschland in absehbarer Zeit komplett auf Militär verzichtet. Umgesetzt werden soll der Ausstieg aus den militärischen Strukturen innerhalb der nächsten 20 Jahre, also bis zum Jahr 2040. Stattdessen sollen Konflikte mit gewaltfreien Mitteln gelöst werden. Ralf Becker, der zuständige Referent bei der Badischen Landeskirche.
Solange wir immer noch mit Militär drohen, ist es schwierig, wirklich Partnerschaften aufzubauen. Aber wenn wir in Richtung Partnerschaft gucken, gemeinsam uns Konflikte angucken, können wir für vieles ganz zivile Lösungen finden. Seit 20 Jahren haben wir jetzt schon Alternativen in der zivilen Konfliktbearbeitung aufgebaut. Es gibt die Ausbildung für Friedensfachkräfte. Das heißt, wir haben da schon eine Menge entwickelt, sodass wir sagen, nochmal 20 Jahre und wir können wirklich diesen Ausstiegsbeschluss aus der Bundeswehr auch haben, genauso wie wir sie für Atomkraft und für Kohleenergie schon haben, weil die Alternativen funktionieren.
Wir stellen heute das Konzept Sicherheit Neudenken ausführlich vor. Dazu wiederholen wir zunächst einen Beitrag, den wir schon im Juli im Friedensforum gesendet haben. Danach vertiefen wir das Thema in einem Interview mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFGVK. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Sicherheit und ein Leben in Frieden, das schien nach dem Ende des Kalten Krieges vielen in Europa garantiert. Aber sehr bald entdeckte die NATO einen alten Feind im Osten wieder, der angeblich in Schach gehalten werden muss, Russland. Inzwischen befindet sich die NATO mit den Russen in einem neuen Kalten Krieg. Der kostet viel Geld. US-Präsident Trump jedenfalls ist da auf Dauer zu teuer. Deshalb verlangt er, dass die Europäer, allen voran die Deutschen, mehr Geld für Rüstung und Militär ausgeben. Sollten sich Trumps Forderungen durchsetzen, würde das in Zukunft für Deutschland bedeuten, dass man fürs Militär bis zu 80 Milliarden Euro pro Jahr aufwenden müsste. Gut das Doppelte dessen, was bisher ausgegeben wird. Die Militäraufwendungen in Russland dagegen stagnieren, jedenfalls zurzeit. Sie betragen nicht einmal ein Zehntel der NATO-Ausgaben. Aber Präsident Putin hat Zweifel gesät an den friedlichen Absichten Russlands mit seinem Vorgehen auf der Krim und in der Ukraine. Und den Befürwortern höherer Militärausgaben im Westen hat Putin mit diesem Vorgehen geradezu eine Steilvorlage geliefert. Was tun in einer solchen Lage? Diese Frage hat man sich in der Evangelischen Landeskirche von Baden gestellt und als Antwort gefunden, ein Weiter-so darf es nicht geben. Und ein Konzept entwickelt für den Ausstieg aus der herkömmlichen Sicherheitspolitik unter dem Titel Sicherheit neu denken, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Ralf Becker, der zuständige Referent der Badischen Landeskirche, stellte das Konzept im Frühjahr bei einer Veranstaltung in München vor.
Europa zwischen Trump und Putin. In dieser Lage haben wir halt gesagt, es gilt wirklich bei dem, was inzwischen Mainstream ist und was wir jeden Tag zu hören bekommen, diese Bedrohung, und da gibt es nur eine militärische Antwort. Wir brauchen eine Alternative, die wir in die gesellschaftliche und kirchliche Debatte mit einbringen können. Und so hat diese Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden 2013, als sie beschlossen haben, wir wollen uns ernsthaft auf den Weg machen, zu einer Kirche des gerechten Friedens zu werden. Was heißt das wirklich? Haben sie 12 Konkretionen beschlossen, was sie umsetzen möchten? Und eine Konkretion war eben tatsächlich dieser Beschluss, gleich dem nationalen Ausstiegsgesetz aus der nuklearen Energiegewinnung, gilt es, ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung zu entwerfen. Das war also die Arbeitsgruppe, die 2015 einberufen wurde. Wir waren dort 11 Personen und wir haben 3 Szenarien, nämlich ein Positivszenario, ein Trendszenario und ein Negativszenario. Ich möchte hier heute Abend aber gar nicht über Trend- und Negativszenario reden, die sind auch relativ kurz, sondern stelle Ihnen natürlich das Positivszenario vor. Und das grundlegende globale Leitbild dieses Positivszenarios ist ein Konzept, das Deutschland zu einer Etablierung einer zivilen Sicherheitspolitik in der Europäischen Union und weltweit beitragen kann. Das heißt, das Szenario bezieht sich natürlich auf Deutschland, weil wir können nur für Deutschland beschließen, was wir machen wollen und verändern wollen. Wir haben gesagt, jetzt ein europäisches Szenario zu entwickeln, das ist dann doch etwas unrealistisch, weil Frankreich und Großbritannien mit Sicherheit nicht so schnell von ihrer militärischen Sicherheitspolitik loslassen. Aber in Deutschland spüren wir doch eine Grundstimmung in der Bevölkerung, die eigentlich auch aufgrund unserer geschichtlichen Erfahrung etwas anderes will, als was gerade offiziell läuft. Und wir haben gesagt, wenn Deutschland das mal beispielhaft entwickeln würde, durchdenkt und wirklich beschließt und entwickelt, und zwar bis zum Jahr 2040, so lange glauben wir, dauert das schon, dann können wir wirklich auch als Beispiel dienen für andere Länder, die vielleicht nachziehen. Und wir haben im Szenario 5 Pfeiler definiert, unserer nachhaltigen zivilen Sicherheit, wenn wir wirklich ernsthaft sagen, wir wollen es zivil machen. Was würde das heißen? Der erste Pfeiler sagt, unsere Sicherheit müsste aufbauen auf gerechten Außenbeziehungen. Wir haben mal gesagt, dass nicht nur Deutschland, sondern vielleicht auch 3 weitere Staaten tatsächlich im Jahr 2040 ökologisch, sozial und wirtschaftlich gerechte Außenbeziehungen verfolgen. Das heißt aus unserer Perspektive zum Beispiel auch, dass wir unseren hohen Exportüberschuss, den wir im Moment jährlich haben, abbauen, denn der ist ungerecht allen anderen Ländern gegenüber. Das sagen alle internationalen Organisationen. Deutschland ist da im Moment unsolidarisch, weil wir andere ständig in die Verschuldung führen. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung, mehr zu importieren, damit auch andere sich wirtschaftlich entwickeln können. Und wir müssen natürlich einen Lebens- und Wirtschaftsstil praktizieren, der wirklich die ökologischen Ressourcen der Erde nur noch so in Anspruch nimmt, dass es unserem Bevölkerungsanteil wirklich entspricht. Das ist Voraussetzung dafür, dass wir auf Militär verzichten können, denn mit dem Militär sichern wir heute unseren überbordenden Lebensstil, der eben eigentlich auf Kosten anderer Menschen geht. Der zweite Pfeiler wäre die nachhaltige Entwicklung der Anrainerstaaten rund um die Europäische Union. In der Europäischen Union rechnen wir überhaupt nicht mehr damit, dass uns jemand kriegerisch mit Militärgewalt angreift. Das haben wir Gott sei Dank nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden. Aber diese Nachbarstaaten, das sind ja die, die uns heute als Bedrohung natürlich aufgezeigt werden, wo gesagt wird, wir müssen doch Militär aufrechterhalten, weil die könnten immer noch. Und da sagen wir, wenn wir die aber entwickeln und anstatt 80 Milliarden Euro jedes Jahr in unser Militär und die wiederum rüsten auch auf, weil sie ja sagen, wir fühlen uns dann auch von der NATO bedroht. Wenn wir das verändern, könnten wir eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und Russland neu aufleben lassen. Und zwar nicht nur mit Russland allein, sondern Russland hat ja 2015 so ein östliches Pendant zur EU gegründet, nämlich die Eurasische Wirtschaftsunion. Da machen also 5 Länder mit. Und das wäre also dann der offizielle Ansprechpartner, wenn wir sagen, lass uns doch zwischen der EU und dieser EAWU eine neue Wirtschaftspartnerschaft gründen. Und schon könnten wir dieses Feindbild Russland genauso überwinden, wie wir früher das Feindbild Frankreich überwunden haben. Und warum sollten wir dann uns noch von diesen ganzen Ländern bedroht fühlen? Also es wäre quasi der gesamte Osten von uns wäre Partner. Das würde also dann sagen, wir brauchen eigentlich kein Militär mehr, um uns gegen diesen Osten zu wehren. Selbst Frau Merkel hat die letzten Jahre häufiger gesagt, natürlich ist das vorstellbar, eine Wirtschaftszone von Vladivostok bis Lissabon, eine einheitliche Zone. Sie sagt, als einzige Voraussetzung müsste Putin sich in der Ukraine anders verhalten und die Krim zurückgeben. Als Sicherheits- und Konfliktexperten sagen wir, ja, man kann es so rumdrehen, man kann aber auch andersrum sagen, lass uns diese Wirtschaftsunion mit Putin aushandeln und seinen Nachbarländern. Und schon hat er nicht mehr den Druck, sich militärisch so stark und groß zeigen zu müssen, wie er das jetzt tut. Denn er hat das getan, nachdem wir versucht haben, die Ukraine in die Europäische Union zu zwingen. Und er wollte natürlich die Ukraine mit in sein eurasisches Wirtschaftsbündnis mit reinhaben. Und wir haben damals gesagt, das geht nicht. Der dritte Pfeiler wäre die Teilhabe an der internationalen Sicherheitsarchitektur. Wir sagen, der Deutsche schlechthin fühlt sich natürlich unsicher, wenn wir plötzlich aus allen Bündnissen rausgehen und so weiter, sagen wir, brauchen wir gar nicht. Lass uns denken, dass wir im Jahr 2040 immer noch Mitglied der NATO sind. Vorausgesetzt, Trump hat sie bis dahin nicht wirklich obsolet gemacht. Aber ich glaube, sie wird bis dahin bestehen, weil die in unserer DNA so tief drin ist inzwischen. Aber wir sagen auch, innerhalb der NATO wollen wir nur noch ein rein ziviles Mitglied sein, was wirklich nicht mehr mit Militär zur Verteidigung beiträgt, sondern was das, was alle immer betonen, dass zivile Sicherheitspolitik ein wichtiger Pfeiler ist. Das nehmen wir mal wirklich ernst und zeigen allen, was man damit erreichen kann, wenn man ernsthaft da rein investiert. Und das Ziel dabei wäre aber natürlich, die NATO irgendwann überflüssig zu machen, weil wir die OSZE, diese Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, als alleiniges Sicherheitssystem uns vorstellen. Das ist unsere Vision, dass sie eigentlich die NATO ablöst und nur noch mit Polizeikräften arbeitet und eben nicht mehr militärische Armeen eigentlich erfordert.
Wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, Sicherheit mit militärischen Mitteln erreichen zu wollen, dann hat das vielerlei Konsequenzen. Es geht dann beispielsweise um die Frage, was tun wir in dem Fall, dass wir von außen militärisch angegriffen werden? Das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Derzeit ist keine unmittelbare Bedrohung Deutschlands durch eine militärische Intervention von außen zu erkennen. Dennoch meinen die Autoren des Konzepts Sicherheit neu denken, wir müssen vorbereitet sein. Das gehört zu einer nachhaltigen zivilen Sicherheitspolitik. Ein wichtiger Baustein in ihrem Konzept ist deswegen der gewaltfreie Widerstand gegen den Versuch einer äußeren Macht, mit militärischen Mitteln die Kontrolle bei uns zu übernehmen. Um sich gegen einen solchen Versuch verteidigen zu können, braucht es eine resiliente, das heißt widerstandsfähige Demokratie, sagt Ralf Becker, der das Konzept Sicherheit neu denken mitentwickelt hat.
Der vierte Pfeiler wäre resiliente Demokratie. Das haben wir in einem ursprünglichen Entwurf auch wehrhafte Demokratie genannt. Oder auch, es gibt ja die soziale Verteidigung, die in Friedenskreisen sehr bekannt ist. Das heißt wirklich mit zivilen Mitteln unsere Demokratie verteidigen. Das braucht natürlich eine flächendeckende Ausbildung in reflexivem Konfliktverständnis. Was heißt das? Reflexiv heißt, wenn irgendwo ein Konflikt hochkommt, nicht immer sofort zu sagen, der andere ist schuld. Das ziemt uns Christen sowieso nicht, zu sagen, du bist schuld. Das ist schon in der Bibel drin, dass wir immer den Splitter im Auge des anderen sehen, aber unseren eigenen Balken nicht. Und so ist das heute auch, wenn wir alleine Russland verantwortlich machen für das, was passiert. Sondern reflexives Konfliktverständnis heißt, wie in der privaten Partnerschaft, Freundschaft auch, wenn irgendwo ein Konflikt ist, mal zu gucken, was habe ich vielleicht für einen eigenen Anteil daran, an diesem Konflikt? Wo könnte ich mein Verhalten ändern, damit hier was deeskaliert und Frieden eintritt? Wenn wir das gesellschaftlich lernen und übertragen, das Auswärtige Amt macht das heute schon oft, aber die ganze Bundesregierung eben noch nicht. Solange wir immer noch mit Militär drohen, ist es schwierig, wirklich Partnerschaften aufzubauen. Aber wenn wir in Richtung Partnerschaft gucken, gemeinsam uns Konflikte angucken, können wir für vieles ganz zivile Lösungen finden. Wir könnten internationale Mediationszentren aufbauen, bei uns und woanders. Natürlich könnten wir mit dem Geld, was frei wird, auch verstärkte Sozialarbeit finanzieren. Wir könnten sozialen Widerstand planen. Vielen ist zum Beispiel nicht bekannt, dass ganz viele Länder, die Hitler überfallen hat, die waren vorbereitet vorher darauf, dass so etwas passieren könnte und haben dann ganz massiven zivilen Widerstand geleistet. Das ist also zum Beispiel in allen nordischen Ländern passiert, wo die Gewerkschaften, Kirchen und alle mit so einem Widerstand gegenüber dieser Hitler-Diktatur reagiert haben, dass dort fast kein Jude umgekommen ist, weil die einfach diese Anordnung, die kam von oben, nicht umgesetzt haben. Und der Diktator hat erkannt, wenn ich das mit militärischer Kraft unterdrücken wollte, habe ich so viele Verluste, das rechnet sich nicht, dann lasse ich sie halt gewähren. Also wenn man sich wehrt, dann kann man so eine Kraft entwickeln. Und das müsste natürlich in den Schulen und durch Übungen und so weiter vorbereitet werden, dass wir wirklich gegen Feinde von außen Widerstand leisten könnten. Und wenn die das wissen, überlegen die sich das dreimal, weil sie ein Volk gar nicht ausbeuten können, wenn das nicht kooperiert, wenn das so einen großen Widerstandsgeist hat. Wir haben aber inzwischen auch gelernt, dass diese Feinde unserer Demokratie ja gar nicht nur von außen kommen, sondern inzwischen gucken wir bei den ganzen Wahlen, droht genauso gut eine Aushöhlung unserer Demokratie von innen. Deswegen haben wir es nicht mehr sozialen Widerstand, soziale Verteidigung genannt, weil das assoziiert, dass immer noch Russland der Feind wäre von außen, sondern wir haben gesagt, resiliente Demokratie, wir müssen widerstandsfähig sein gegen Bedrohungen von innen wie von außen. Ja, und dann würde zivile Krisenprävention wirklich als Markenzeichen unserer Außen- und Sicherheitspolitik erscheinen, was natürlich auch ja ein ganz anderes Bild von Deutschland weltweit ergibt, wenn wirklich ersichtlich ist, boah, die meinen es ernst mit dem Frieden. Und der fünfte Pfeiler wäre dann, wenn all die anderen Pfeiler wirklich greifen und aufgebaut sind, natürlich die Konversion der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie. Wir bräuchten sie schlichtweg nicht mehr. Dazu gehört natürlich auch eine Entzauberung des Mythos der Wirksamkeit von Gewalt. Und da gibt es interessanterweise schon seit 10 Jahren jetzt eine internationale Studie von Terrorismusforscherinnen aus den USA, die früher gesagt haben, gewaltloser Widerstand und so weiter, gerade gegen Terror, das funktioniert ja nicht. Und dann sind sie konfrontiert worden, ja, das wäre ja aber noch nie wissenschaftlich untersucht worden. Die Frauen festgestellt, das stimmt. Und haben selber seit 1900 über 400 Fälle internationaler Konflikte untersucht, wo Aufstände waren, militärisch, nicht militärisch und was war eigentlich wie erfolgreich. Sie haben festgestellt, dass nicht militärischer Widerstand doppelt so erfolgreich ist wie militärischer Widerstand und dass auch eine Intervention, eine Hilfe von außen überhaupt nichts bewirkt, sondern es wirklich darauf ankommt, dass wenn man eine andere Gesellschaft will, eine Demokratie will, ist gewaltloser Widerstand 10-mal erfolgreicher als gewaltsamer Widerstand. Wir müssen uns nur Syrien angucken. Die haben irgendwann diese Gewaltprovokation nicht mehr ausgehalten, selber zur Gewalt gegriffen. Und wenn das passiert, dann erreiche ich keine Demokratie, sondern oft nur Chaos. Ziviler Widerstand baut immer schon die demokratischen Formen auf, die ich hinterher eigentlich als Gesellschaft haben möchte. Ja, unsere Bundeswehrsoldatinnen könnten wechseln dann. In den Polizeidienst oder in Konfliktanalyseabteilungen sind ja oft fähige Leute, aber sie müssen nicht unter dem Revers der Bundeswehr arbeiten. Genauso gut könnte das Technische Hilfswerk all die Technik übernehmen, wo heute die Bundeswehr eben in Katastrophenfällen natürlich einsatzfähig ist, weil wir die anderen Strukturen gar nicht aufgebaut haben. Die sind alle sinnvoll. Wir Deutschen sind auch technikbegeistert und können da ja auch viel. Wir könnten es unter zivilem Label tun. Ja, und das Ganze wäre dann ein Ausstieg 2.0. Inzwischen könnte man sogar sagen 3.0, weil ja auch der Kohleausstieg inzwischen schon beschlossen ist. Also 40 Jahre lang wurden ja alle ausgelacht, die sagten, es geht ohne Atomenergie, es geht ohne Kohleenergie, aber peu à peu wurden die Alternativen aufgebaut. Und jetzt ist man so weit, dass wir als Gesellschaft sagen, ja, wir können umschwenken. Seit 20 Jahren haben wir jetzt schon Alternativen in der zivilen Konfliktbearbeitung aufgebaut. Es gibt die Ausbildung für Friedensfachkräfte. Das heißt, wir haben da schon eine Menge entwickelt, sodass wir sagen, nochmal 20 Jahre und wir können wirklich diesen Ausstiegsbeschluss aus der Bundeswehr auch haben, genauso wie wir sie für Atomkraft und für Kohleenergie schon haben, weil die Alternativen funktionieren.
Auch wenn die Alternativen zum Militär durchaus funktionieren, wie zum Beispiel die zivile Konfliktlösung mit Hilfe von Friedensfachkräften, so bleibt doch ein Problem. Die Regierungen setzen weiterhin vor allem aufs Militär. Das machen zum Beispiel die Planungen der NATO deutlich. 2014 haben die NATO-Staaten bei einem Gipfeltreffen in Wales das berühmt-berüchtigte 2%-Ziel beschlossen. Die Militärhaushalte der Mitgliedstaaten sollen jeweils die Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts erreichen – und zwar innerhalb von 10 Jahren, also bis 2024. In Deutschland werden zurzeit etwa 1,2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung und Militär ausgegeben. Die Einhaltung des NATO-Ziels würde bedeuten, dass sich der deutsche Militäretat nahezu verdoppeln würde, konkret auf eine Summe bis zu 80 Milliarden Euro pro Jahr. Würde man diese Summe nicht für militärische Zwecke ausgeben, so ließe sich vieles finanzieren, wofür bisher kein oder zu wenig Geld zur Verfügung steht. Ralf Becker von der Evangelischen Landeskirche Baden nennt Beispiele.
Wir können von diesen 80 Milliarden nach unserem Szenario jährlich 33 Milliarden Euro für die UNO ausgeben und für die Programme der UNO. Das ist mehr, als die heute in ihrem Haushalt überhaupt haben weltweit. Das heißt, wir beklagen oft, dass die UNO nicht handlungsfähig ist, dass die Blauhelmtruppen nicht so erfolgreich sind. Wir wissen, um Syrien herum in den Flüchtlingslagern fehlt es oft nach einem halben Jahr schon am notwendigsten, alleine für die Ernährung von den Geflüchteten, geschweige denn, um Bildung finanzieren zu können. Und all das könnten wir natürlich wirklich als Deutschland, wo wir sagen, die UNO müsste wichtiger werden als Konfliktregelungsmechanismus, wir könnten dort einen entscheidenden Beitrag leisten. Und wie anders stünden wir auch in der Welt da? Also welches Land sollte Deutschland angreifen, wenn doch alle wissen, dass wir wirklich die UNO so stark fördern und uns tatsächlich für Frieden einsetzen? Wir könnten zusätzlich 6 Milliarden Euro pro Jahr für zivile Krisenpräventions- und Interventionskräfte der OSZE ausgeben. die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die leidet extrem an Finanzierungsmangel. Die haben irgendwie 1 oder 2 Milliarden Euro haben die im Jahr. Und wenn wir dort wirklich investieren würden, könnten wir dort Polizeikräfte haben, die in Europa, in Russland, egal wo hier Konflikte auftreten, wirklich als Polizei reingehen könnten und damit eine ganz andere Konfliktkultur als heute, wo das doch oft dann noch mit Militär passiert. Genauso könnten wir 12 Milliarden Euro pro Jahr zum Marshallplan der Europäischen Union mit der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga investieren. Dieser Marshallplan ist ja von unserem Entwicklungsminister Müller vorletztes Jahr veröffentlicht worden. Ganz wichtig, es geht nicht um einen Marshallplan für Afrika, dass wir wüssten, wie sich Afrika entwickeln kann, sondern die Afrikanische Union hat sich selbst ein Entwicklungsleitbild gegeben, 2063. Wo wollen sie da stehen? Wie wollen sie dann wirtschaften und Wohlstand sichern? Und wir haben gesagt, wir gehen eine Partnerschaft mit all den Ländern in Afrika ein, die sich in Richtung dieser selbstgesteckten Ziele entwickeln, mit Good Governance und so weiter. Und wenn wir da wirklich viel mehr Geld reinstecken könnten, als wir es heute tun, dann könnte sich auch Afrika ganz anders entwickeln, als sie es heute tun. Genau dasselbe mit der Arabischen Liga. Sie sehen hier auf dieser Landkarte die ganzen Mitgliedstaaten der Arabischen Liga. Da sehen Sie, das sind alle südlichen Anrainerstaaten, die wir südlich von der Europäischen Union haben. Wenn wir mit denen auch solch eine Entwicklungspartnerschaft eingehen und eine Sicherheitspartnerschaft haben, dann müsste eigentlich der Letzte auch kapieren, dass wir kein Militär mehr in Deutschland brauchen, um uns gegen irgendwelche Feinde zu sichern. Wir können zusätzlich zu diesen 12 Milliarden zum normalen Marshallplan noch 5 Milliarden Euro Investitionen jährlich erübrigen in energetische Infrastruktur im Mittelmeerraum, eben in große Photovoltaikanlagen, in ganz viele mittelständische Unternehmen, die auch wieder Arbeitsplätze schaffen. Also wir hätten wirklich Summen pro Jahr zur Verfügung, wo eine ganz andere Entwicklung rund um die Europäische Union denkbar wäre.
Viel Sinnvolles könnte also geschehen, wenn zivile Entwicklung statt Militär gefördert würde. Um aber eine Umwidmung der Militärausgaben zu erreichen, braucht es entsprechenden gesellschaftlichen Druck, eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung. Darauf weisen auch die Autoren des Szenarios Sicherheit neu denken hin. Sie fühlen sich ermutigt vom Beispiel etwa der Anti-AKW-Bewegung, die den Ausstieg aus der Atomenergie entscheidend mitbefördert hat. Oder auch vom Verlauf der Kampagne Entwicklung braucht Entschuldung in den 90er Jahren, die sich erfolgreich für einen Schuldenerlass für die Länder des globalen Südens eingesetzt hat. Voraussetzung dafür, dass eine breite Bewegung für eine neue Sicherheitspolitik entsteht, ist natürlich, dass das Konzept für diese Politik bekannt wird. Die Autoren von Sicherheit neu denken haben sich in ihrem Szenario deshalb auch darüber Gedanken gemacht, wie sie die Öffentlichkeit erreichen. Dazu haben sie eine Reihe von sogenannten Meilensteinen aufgestellt, auf dem Weg zur Umsetzung ihres Konzepts bis zum Jahr 2040.
Wie könnte so eine Entwicklung bis 2040 beispielhaft aussehen? Wie ist das denn vielleicht realistisch zu denken? Und da haben wir gesagt, 2019 könnte zum Beispiel dieses Szenario von der Zivilgesellschaft, den Kirchen und Regierungen erstmal positiv aufgenommen werden, kann ja eigentlich keiner was gegen haben. Ja, sollten wir wirklich mal diskutieren, lass uns mal hingucken. Und dann könnten wir 2020 eine Kampagne starten, zivile Sicherheitspolitik, als Zivilgesellschaft zusammen mit den Kirchen, so wie wir das damals bei der Erlassia-Kampagne gemacht haben. Und da haben nämlich im Jahr 2000 dann 2000 Organisationen mitgemacht. Vom kleinen Eine-Welt-Laden über die Umweltorganisation bis hin zu ganzen Landeskirchen. Und zusammen waren wir so stark, dass wir damals die G8-Finanzminister an einen Tisch bekommen haben. Die haben damals diese Forderung nach einem Schuldenerlass für Entwicklungsländer diskutiert. Und 1999 haben sie das auch tatsächlich beschlossen in Köln, weil wir dort 50.000 Menschen auf die Straße bekommen haben. Wir haben weltweit 22 Millionen Unterschriften gesammelt. Das heißt, wenn wir uns zusammenschließen, sind wir stark und können so etwas wirklich auch schaffen. 2022 gehen wir davon aus, dass es eine Medienoffensive der Organisation für militärische Sicherheit gibt, die sich als Gegenwehr sozusagen gegen diese zivile Kampagne bildet, weil die anderen natürlich uns nicht kampflos das Feld überlassen, sondern es wird auch kräftig Gegenwind kommen, den wir auch im Szenario thematisiert haben. Trotzdem sagen wir, wenn wir weiter viele Veranstaltungen wie diese haben und dieses Konzept immer mehr bekannt wird, immer mehr Förderer findet, könnten 2023 schon 40% der Deutschen für einen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung sein. 2024 hätten wir idealerweise 5000 Mitgliedsorganisationen bei unserer Ausstiegskampagne. Und das könnte dazu führen, dass wir 2025 tatsächlich einen Bundestagsbeschluss bekommen, wo gesagt wird, ja, lass uns doch mal in diese Richtung ernsthaft vorangehen und diese Pfeiler mal entwickeln. Lass uns die Gelder mal umschichten. Und die Kampagne würde sich auflösen nach diesem Bundestagsbeschluss. Kampagnen kann man immer nur zeitlich befristet machen, aber wir würden die Kampagne überführen in einen Verband Gewaltfreiheit, wo vielleicht noch die Hälfte dieser ganzen Organisation mitmachen würden, der aber in der Zivilgesellschaft für dieses Programm weiter steht und eben auch ja, kritisch begleiten würde, dass dieser Bundestagsbeschluss auch gut umgesetzt wird. Und dann würden wir 5 Jahre Zeit geben, dass die Bundesregierung erstmal die anderen Staaten in der Europäischen Union überzeugt und dann eben auch mit Russland, mit der Eurasischen Wirtschaftsunion die Kontakte aufnimmt. Dass also 5 Jahre Zeit sind, wirklich mal so ein Wirtschafts- und Sicherheitsabkommen zu verhandeln und schließlich auch zu unterschreiben. Und dann wäre nochmal 5 Jahre Zeit bis 2035, dass man auch guckt, diese Sicherheitspartnerschaft, wie fühlt die sich an, können wir wirklich das Feindbild Russland hinter uns lassen, sodass wir sagen, 2035 könnte das Vertrauen in der deutschen Gesellschaft und im Bundestag so groß sein, dass man sagt, und wenn es noch weitere 5 Jahre so gut läuft, bauen wir wirklich unser Militär 2040 komplett ab. Die OSZE würde dann Schlüsselkraft für Frieden und Sicherheit in Europa. Und 2038 haben wir mal angenommen, dass auch die NATO akzeptieren würde, dass Deutschland nur noch rein ziviles Mitglied ist. Also die NATO ist sicherlich die Organisation, die am längsten sich dagegen wehren wird, dass Deutschland ganz aus dem Militär aussteigt. Aber wir denken, in 20 Jahren sollte das möglich sein, unsere Partner davon zu überzeugen. Und jetzt stelle ich Ihnen noch etwas vor, wie wir diese Kampagne, die ja hier angedacht ist, tatsächlich schon vorbereiten. Und zwar haben also 35 meist bundesweite Organisationen sich getroffen in Karlsruhe. Und wir haben verabredet, dass wir 2019, 2020 solch eine Kampagne wirklich vorbereiten, dass wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen wie diese, dass wirklich dieses Szenario sehr bekannt wird. Und dass wir 2021 bis 2025 die im Szenario vorgesehene Kampagne auch tatsächlich starten wollen. Und es hat sich ein Kampagnenvorbereitungsteam gegründet, wo also 11 Organisationen mitmachen. Sie finden hier also zum Beispiel Pax Christi, die wirklich ganz begeistert dabei sind und ganz viele Diözesanverbände mitmachen und auch die Bundesvorsitzende ist mit bei uns im Kampagnenvorbereitungsteam. Und da sind wir sehr froh, dass diese katholische Friedensorganisation sich sehr stark macht für dieses Szenario. Wir haben die Deutsche Friedensgesellschaft, die größte zivile Friedensorganisation in Deutschland mit mehreren tausend Mitgliedern, die werden ihren Bundeskongress im November ganz unter unser Szenario-Thema stellen. Das haben wir vorbereitet, dass wir wirklich da das Szenario vorstellen können, dass wir Podien haben dazu und Arbeitskreise. IPPNW, Church and Peace, Ohne Rüstung Leben, der Bund für soziale Verteidigung und natürlich verschiedene evangelische Landeskirchen und Friedensbeauftragte und weitere Organisationen machen mit.
Soweit Ralf Becker, Referent der Evangelischen Landeskirche in Baden und einer der Autoren des Konzepts Sicherheit neu denken, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Wer sich für das Konzept interessiert, findet es auf der Internetseite der Badischen Landeskirche. Ralf Becker hat es eben schon angesprochen. Das Konzept Sicherheit neu denken soll in vielen Organisationen und Initiativen diskutiert werden. Wie anfangs schon erwähnt, wird sich auch der Bundeskongress der DFGVK in Frankfurt ausführlich damit beschäftigen. Der Kongress beginnt am kommenden Freitag. Da wird das Konzept Sicherheit neu denken zunächst vorgestellt. Unmittelbar danach ist Gelegenheit zur Diskussion mit den Autoren. Am Tag darauf soll die Diskussion dann in einer Arbeitsgruppe vertieft werden. Einer der Delegierten zum Kongress in Frankfurt ist Thomas Rödel, Mitglied der DFGVK in München und zugleich bayerischer Landessprecher der Organisation. Er hat sich vorab schon einmal intensiv auseinandergesetzt mit den Vorstellungen, die im Papier Sicherheit neu denken entwickelt werden. Auch wenn er einiges zu kritisieren hat, im Prinzip hält Thomas Rödel das Papier für gut.
Ja, das Konzept versucht einen Weg aufzuzeigen oder beschreibt ein Szenario, wie man zu wirklicher Friedenspolitik kommt, also weg von Rüstungswettläufe, weg von Interventionskriege, weg auch von der Kriegsgefahr, die sich ja steigert und versucht einen Weg aufzuzeigen für Abrüstung bis hin zur Abschaffung der Bundeswehr. Und der Hintergrund ist auch wichtig, dieses Papier kommt eben aus einem langen Diskussionsprozess in der evangelischen Kirche Baden und ist ausführlich und qualifiziert, muss man sagen, und man kann das nicht so einfach wegtun als irgendeine randständige, unwichtige Meinung.
Nach dem Konzept soll ja der Bundestag 2025 einen Beschluss fassen, dass man den Weg zur zivilen Friedenssicherung einschlägt. Um einen solchen Beschluss zu erreichen, müsste aber eigentlich der notwendige politische Druck erst entstehen. Und dazu braucht es dann vermutlich eine Massenbewegung. Bis 2025 haben wir noch 5 Jahre. Ist ein Beschluss, wie eben beschrieben, bis dahin erreichbar?
Ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Ich meine, jetzt macht man auch von der Form her so ein Szenario. Und da kann man dann natürlich einfach mal Jahreszahlen reinschreiben. Und ich finde das schon in Ordnung, um eine Diskussion mal anzustoßen. Eine Massenbewegung ist nicht in Sicht, leider. Aber wenn man jetzt auf diese Klimademonstrationen, Friday for Future, wenn man darauf schaut, das ist ja auch relativ schnell entstanden. Aber zu diesem Thema ist da eine Massenbewegung derzeit nicht in Sicht. Die Friedensbewegung, die es noch gibt, die Reste, die noch aktiv sind, sind an Aktualitäten orientiert. Und Teile dieser Friedensbewegung sind gerade dabei, über dieses Szenario mal zu sprechen. Und dass man jetzt Tausende von aktiven Gruppen hätte deutschlandweit, die jetzt das Szenario unterstützen und verbreiten, also das ist für mich noch nicht in Sicht.
Ist es dann nicht doch eigentlich unrealistisch, auf so eine Jahreszahl zu setzen oder die in so ein Konzept reinzuschreiben?
Naja, dann verschiebt sich es halt um 5 oder 10 Jahre. Entscheidend ist, dass ein Diskussionsprozess mal losgeht. Wenn das Ganze jetzt schneller vonstatten ginge mit der Abrüstung oder dem Aufbau von den Strukturen, die da vorgeschlagen sind, dann wäre das natürlich positiv. Da muss man sich nicht so festlegen.
Die Autoren dieses Konzepts Sicherheit neu denken setzen ja sehr stark auf zivile Konfliktbearbeitung als Alternative zur militärischen Gewalt. Kann man das mal ein bisschen erklären, zivile Konfliktbearbeitung? Was kann man sich da genauer darunter vorstellen?
Ja, zunächst mal die internationalen Organisationen, also Konflikte bearbeiten im Rahmen der Vereinten Nationen, im Rahmen der OSZE, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zwischenstaatliche Konflikte vor dem Internationalen Gerichtshof ausfechten, Anführungszeichen, dann zivile Konfliktbearbeitung auf der Ebene der Nichtregierungsorganisationen. Man kann in Konflikten diejenigen Kräfte unterstützen, die für gewaltfreie Lösungen eintreten. Man kann mit gewaltfreien Methoden in einen Konflikt eingreifen, wie es zum Beispiel die Peace Brigades International machen oder die Nonviolent Peace Force. Es sind also unbewaffnete Zivilisten, die in Konflikte reingehen und versuchen zu entschärfen und zu vermitteln. Und der entscheidende Punkt für zivile Konfliktbearbeitung ist aber die Entmilitarisierung, also Abrüstung, keine Waffen liefern, um zivile Möglichkeiten und zivile Lösungen zu unterstützen.
Es gibt ja auch diese sogenannten Friedensfachkräfte, von denen haben wir im Vortrag auch gehört. Was machen die zum Beispiel?
Zivile Friedensfachkräfte haben dann eben eine Ausbildung erhalten in Deutschland oder von einer internationalen Institution und gehen meistens in der Situation, nachdem ein Krieg stattgefunden hat und es Verhandlungen und Friedenslösungen gab, dann rein und versuchen zu Versöhnung und Verständigung beizutragen, die Leute ins Gespräch zu bringen, die Kriegsereignisse aufzuarbeiten und für gerechte und politische und demokratische Strukturen zu arbeiten.
Das Konzept Sicherheit neu denken stützt sich ja auch sehr stark auf die Wirtschaftsbeziehungen, um militärische Konfrontationen zu vermeiden. Da gibt es zum Beispiel den Vorschlag einer Eurasischen Wirtschaftsunion. Da soll Russland eben vor allem auch mit einbezogen werden. Und mit dieser Eurasischen Wirtschaftsunion soll auch eine Konfrontation mit Russland dann vermieden werden. Zugespitzt gefragt, kann Handel wirklich Kriege verhindern?
Ja, da bin ich leider skeptisch, weil dieser euroasiatische Wirtschaftsraum ist, glaube ich, einer der kritischsten Punkte in dem Szenario. Ich persönlich würde mich da nicht drauf festlegen. Für mich wäre wichtig, erstmal Rüstungsstopp zu haben, die Atomwaffen abzubauen, Abrüstungsschritte zu gehen, die Atomwaffen nicht zu modernisieren, sondern abzuziehen, keine Manöver im Baltikum zu veranstalten und mit Russland auf Augenhöhe verhandeln im Rahmen der OSZE. Und jetzt, wenn man auf die letzten 10 Jahre blickt, die Wirtschaftsbeziehungen, die es ja gab und die es ja noch gibt, sind durch die NATO-Osterweiterung beschädigt worden und die daraus resultierende Annexion der Krim und die Sanktionen, die jetzt von westlicher Seite verhängt werden, die behindern jetzt eigentlich den euroasiatischen Handel, wenn man so will. Also da zeigt sich jetzt in den letzten Jahren, dass die vorhandenen Wirtschaftsbeziehungen die Konfrontation nicht verhindert haben, sondern dadurch die Wirtschaftsbeziehungen durch die antirussische Strategie jetzt beschädigt wurden.
Also das heißt, militärische Entspannung ist mindestens so wichtig wie wirtschaftliche Kooperation.
Meiner Meinung nach muss die militärische Entspannung und die politische Zusammenarbeit vorausgehen und dann kann man über die wirtschaftlichen Aspekte reden.
Stichwort Bundeswehr. Das Konzept Sicherheit neu denken zielt unter anderem darauf ab, dass die Bundeswehr in etwa 20 Jahren abgeschafft ist, also bis zum Jahr 2040. Ist das denn ein realistischer Zeitraum, der da aufgemacht wird?
Ja, realistisch vermutlich nicht. Also ich würde mir es wünschen, dass man die Bundeswehr abschafft. Aber wenn man sieht, wie tief verankert Militär und speziell die Bundeswehr ist im Denken der Bevölkerung und im Denken der Eliten und der Parteien, dann kann man sich realistischerweise nur erhoffen, dass Militär delegitimiert wird. Also sprich, dass man aufzeigt an vielen einzelnen Beispielen, dass Bundeswehr und Militäreinsatz keine positiven, legitimen Interessen durchsetzt. Man kann hoffen, dass sich die Parteien wieder mehr ans Völkerrecht halten. Sie sollten überhaupt die Bundeswehr nur einsetzen, wenn es ein deutliches Mandat der Vereinten Nationen dafür geht. Am besten sollten sie es gar nicht einsetzen. Darauf zielt ja dieses Szenario ab. Aber dass man die Bundeswehr in 20 Jahren abgeschafft hat, das ist leider unwahrscheinlich.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Heute zum Thema Sicherheit neu denken. Es geht um ein Konzept zum Ausstieg aus der militärisch dominierten Sicherheitspolitik. Ein kritischer Punkt im Konzept, der wohl noch für viele Diskussionen sorgen wird, ist die Haltung zur NATO. Ralf Becker meint, die Deutschen fühlten sich unwohl ohne die NATO. Sie sei in unsere DNA eingeschrieben, hat er in seinem Vortrag gesagt. Das mit der DNA kann man füglich bezweifeln. Aber die Autoren von Sicherheit neu denken wollten offenbar auf die zugehen, die sich schwer tun mit dem Gedanken, dass man auf die Mitgliedschaft in einem Militärbündnis verzichten könnte. Im Konzept Sicherheit neu denken wird deshalb das Modell einer rein zivilen Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO entwickelt. Es bleibt allerdings unklar, wie so etwas aussehen könnte. Abgesehen davon stellt sich die Frage, wäre es nicht viel konsequenter, sich für einen Austritt Deutschlands aus der NATO einzusetzen, statt mit einer zivilen Mitgliedschaft drin zu bleiben? Thomas Rödl von der DFGVK meint dazu, man soll sich bei dieser Frage als erstes genau anschauen, welchen Charakter das Militärbündnis NATO hat.
Ich erinnere dabei immer, die NATO ist ein Bündnis von Regierungen und die Regierungen haben bestimmte Interessen und die deutschen Regierungen haben ja gerade zusammen mit den USA das Interesse vertreten, die NATO auszuweiten und haben damit die Konfrontation, die Lage jetzt mit heraufbeschworen. Von daher bräuchte es ja eine Veränderung, die ja von diesem Szenario beabsichtigt ist, dass man eben nicht auf die militärischen Mittel setzt, sondern auf die zivilen Mittel und dieses rein zivil. Vielleicht ist es gedacht als Zuckerchen, dass man anbietet, ja, wir haben hier eine sanfte Variante, statt die Auflösung der NATO zu fordern. Und als DFGVK fordern wir die Auflösung der NATO und den Ersatz durch die OSZE. Und das rein zivil wäre ja dann quasi schon eine Art von Ausstieg. Man sagt, wir stellen keine Truppen mehr zur Verfügung, dann müsste man auch aus der atomaren Teilhabe aussteigen und da müsste man auch sagen, ja, wenn es wirklich zu einem Angriff kommt, nach Artikel 5 des NATO-Vertrages würden wir dann auch keine Truppen zur Verteidigung stellen. Und dann ist dieses rein zivil eigentlich eine milde Form des Ausstiegs.
Stichwort OSZE, dieses Stichwort ist auch schon vorhin mal gefallen. Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nach den Vorstellungen der Autoren von Sicherheit neu denken, soll die OSZE für die Beilegung von Konflikten in Zukunft zuständig sein, also die Entschärfung solcher Konflikte praktisch vornehmen oder dafür sorgen. Ist denn die OSZE, so wie sie jetzt existiert, dafür geeignet oder welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit die OSZE die Rolle eines Schlichters wirksam übernehmen kann?
Na, die OSZE als Struktur ist ja vorhanden, aber diese Struktur ist tot, solange die Regierungen diese nicht benutzen wollen. Aber die OSZE als Forum für Verhandlungen und Konfliktlösung zu nutzen, würde ja bedeuten, dass Russland und alle anderen Staaten, die da drin sind, also alle osteuropäischen und alle ehemaligen sowjetischen Staaten und inklusive USA und Kanada, dass die bereit sind, im Rahmen der OSZE gleichberechtigt miteinander zu verhandeln. Und das wollen sie nicht. Also es fehlt am politischen Willen, die OSZE als Konfliktlösungsmechanismus zu benutzen. Stattdessen setzen die westlichen Regierungen auf die NATO. Und jetzt auch wieder auf die letzten 20 Jahre betrachtet. Es war ja die Entscheidung Anfang der 90er Jahre, die NATO auszuweiten. Und das war gegen Russland gerichtet, die NATO auszuweiten, statt die OSZE zu benutzen. Also entscheidend ist der Wille bei den westlichen Großmächten, und das heißt dann auch auf Deutschland runtergebrochen, dass die jeweilige Regierung sagen müsste, für uns ist die OSZE jetzt das wichtigere Gremium als die NATO.
Aber das heißt, von der Struktur her, von der Aufgabe, von der Ausgestaltung der OSZE her, wäre sie durchaus geeignet für diese Aufgabe, so wie das die Autoren von Sicherheit Neudenken vorschlagen.
Ja, das ist auch unsere Meinung. Es ist ein Forum, die 54 Staaten, die da drin sind, können sich treffen für Verhandlungen, so ähnlich wie die UNO-Vollversammlungen, und können dann gemeinsam Beschlüsse herbeiführen, und um irgendwelche Themen zu klären oder zu regeln. Und dann gibt es im Rahmen der OSZE eine Kommission oder ein Büro für den Schutz nationaler Minderheiten. Und da könnte man dann zum Beispiel verhandeln über ungelöste Konflikte, zum Beispiel in Bosnien, Serbien oder Kosovo, oder über Konflikte, die ja vielleicht auch im Baltikum da sind, wo es um die Rechte der russischen Minderheiten in Litauen, Estland und so weiter geht, und eventuell andere Probleme. Darüber könnte man reden, zum Beispiel auch über Katalonien. Zum Beispiel auch über Schottland und Irland und die Probleme, die jetzt mit dem Brexit vielleicht auf uns zukommen.
Hat denn die OSZE ein Instrumentarium, also sprich eigene Kräfte, die in solchen Konflikten dann auch intervenieren könnten?
Es ist zunächst mal rein politisch gedacht. Und ein Polizeiinstrument der OSZE ist denkbar, ist aber nicht vorhanden. Und dann müsste man sich natürlich auf Mechanismen einigen, wie man dann dieses Instrument einsetzt. Aber dann kommt man ziemlich schnell in eine ähnliche Situation wie beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Nur wenn die Großmächte, allen voran USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und so weiter, wenn die sich einig sind, nur dann wird es konkrete Maßnahmen geben. Denn wenn man gegen den Willen eines dieser Vetomächte Militär einsetzt, dann würde das natürlich Krieg bedeuten.
Nach dem Konzept von Sicherheit neu denken, soll die OSZE in der Tat dann über eigene Polizeikräfte verfügen, so wird das da formuliert. Solche Kräfte müssten aber deutlich stärker bewaffnet sein, als es die Polizei üblicherweise ist, damit eben diese Kräfte die Streitparteien auseinanderhalten könnten oder auch gegen sie vorgehen könnten. Kommt da durch die Hintertür dann nicht doch wieder faktisch Militär zum Einsatz, zumindest Einheiten, die einen militärischen Charakter haben?
Ja, ich denke, dass dieser Bereich Polizeikräfte, dass der am meisten für Diskussionen und Widerspruch sorgen wird, weil ich meine, dass da die Möglichkeiten von Polizeikräften überschätzt werden. Es heißt da an einer Stelle, man hätte dann Polizeikräfte zur Verfügung, ähnlich durchsetzungsstark wie bisher Armeen. Und dann fragt man sich, na, was sollen sie denn durchsetzen, gegenüber wen?
Oder wo ist der Unterschied zum Militär?
Wo wäre dann der Unterschied zum Militär, ganz genau? Und das würde dann ja wieder bedeuten, einen Krieg zu führen oder in irgendeiner Art und Weise einzugreifen. Und an irgendeiner Stelle ist die Rede, Polizei kann oder soll in allen zwischenstaatlichen Konflikten eingesetzt werden. Jetzt sage ich mal ganz aktuellen Bezug, es wird keine UNO- oder OSZE-Polizei gegen die Türkei eingreifen, weil das natürlich bedeuten würde, Krieg zu führen. Oder es wird keine UNO-Polizei gegen amerikanische Truppen im Irak eingreifen, wenn die dort eine völkerrechtswidrige Intervention machen. Wir haben über diese Polizei oder Sicherheitskräfte der Vereinten Nationen auch innerhalb der DFGVK diskutiert. Und meine Position ist da, nur in einem ganz eingeschränkten und begrenzten Fall zum Schutz von bedrohten Minderheiten oder zur Verhinderung von Verbrechen gegen Menschenrechte und Menschlichkeit in einer überschaubaren Situation mit einem klaren Mandat, sollte man solche Sicherheitskräfte verfügbar haben. Aber das ist kein Zaubermittel, um Konflikte zu lösen. Und in dem Szenario kommt es manchmal so rüber, als könnte man dann eine UNO-Polizei so hoppla hopp in alle möglichen Konflikte einsetzen und da quasi Polizeiaufgaben übernehmen. Das wird nicht funktionieren, denn wenn die eigene Polizei, sagen wir jetzt mal in Bosnien oder Kosovo, nicht damit klarkommt mit den Problemen, dann kommt irgendeine Polizeitruppe, die von außen da reingeschickt wird, auch nicht klar. Ich denke, da ist noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf, kann ich mir aber vorstellen, dass die Autoren da aufgeschlossen sind und diese Polizeiaufgaben da noch präziser und ein bisschen eingeschränkter beschrieben werden.
Also viele Kritikpunkte oder vieles, was vielleicht noch überarbeitet werden muss in diesem Konzept. Andererseits als Mitglied der DFGVK kann man wohl vieles in diesem Papier Sicherheit neu denken unterschreiben. Aber die DFGVK hat ja auch ihr eigenes Programm. Gibt es denn Punkte, wo man über die Vorstellungen und Forderungen in dem Papier hinausgehen muss?
Ich denke, vielleicht ist der Unterschied der Ausgangspunkt, also unser Ausgangspunkt als Kriegsdienstverweigerer ist ja die Kritik an Militär, dass man Militär immer als Problem betrachtet hat. In den allermeisten Fällen ist Militär für verbrecherische Ziele, für Angriffskriege, für koloniale Unterdrückung und dergleichen hergenommen worden. Und wir als Kriegsdienstverweigerer haben uns dagegen gewehrt, dass man Menschen versucht zuzurichten zum Krieger und auszubilden und zu erziehen zum Krieger. Und von daher ist der Ausgangspunkt, glaube ich, anders. Bei dem Sicherheit neu denken geht man davon aus, dass wenn die herrschenden Parteien Sicherheitspolitik betreiben, dass das wirklich im Interesse der Menschen wäre. Und ich meine, diese sogenannte Sicherheitspolitik ist nur eine Verschleierung und Verbrämung von Machtinteressen und von Machtpolitik. Und von daher ist, glaube ich, unsere Militärkritik und unsere Forderung nach Abrüstung viel deutlicher und kritischer und steht mehr im Mittelpunkt.
Soweit Thomas Rödel, der bayerische Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Und das war das Friedensforum in Lohr International. Heute zum Thema Sicherheit neu denken. Wir beschäftigten uns mit einem Alternativkonzept zur herkömmlichen, militärisch bestimmten Sicherheitspolitik. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.